Halleluja, Halleluja, Halleluja. Shalom, Shalom, liebe Geschwister im Raum des Heiligen Geistes. Ja, der Name Jesus. Was gibt es für schönere Namen? In allen Bereichen Jesus.
Halleluja.
Jesus, egal wo wir uns befinden, er ist überall. Er ist in uns, er ist mit uns. Gehen wir gemeinsam den Weg mit ihm. Er hat uns schon vor 2000 Jahren diesen Weg gezeigt. Er hat gewusst, dass wir diesen Weg gehen werden, den wir jetzt gerade
Halleluja.
gehen. Halleluja. Und darum lassen wir uns weiterführen, weitertragen durch den Heiligen Geist und durch Jesus Christus. Er, das Leben, der Weg, die Wahrheit. Und so gehen wir den Weg der Wahrheit gemeinsam mit Jesus Christus. Wir gehen im Licht, im Feuer, in diesem heiligen Feuer, wo das Wasser des Heiligen Geistes fließt, wo der Strom des Heiligen Geistes fließt, in einer Klarheit, in einer Reinheit. Er fließt auch, ich sehe gerade so einen riesigen Eiskristalle. Also ein Ding, so sagt man da, wo das Wasser runterrinnt, einen Gebirgs.
Das Kristall.
Wasserfall, genau, danke Heinz. Einen Wasserfall, der vollkommen vereist ist, klar mit Perlen, wie Perlen vom Himmel, wo diese Klarheit, diese Reinheit, dieser Schliff, dieser Diamanten zur Geltung kommt. Halleluja. Dieser Wasserfall wächst und wächst. Er wird größer und größer und breiter und weiter, so wie wir. Dass wir verändert werden auch, dass diese Flüssigkeit, dieser Diamant, der mal Flüssigkeit war, dass der jetzt wirklich zu einer Klarheit findet, einer Reinheit, zu einer vollkommenen Durchsichtigkeit, wo alles erkannt wird, wo wir alles sehen können, wo wir in dieser Reinheit vorhanden sind, wo du uns jeden Tag aufs Neue auch veränderst, in diese Reinheit zu kommen, Herr. Und wir sagen Danke, dass wir jetzt im Raum des Heiligen Geistes sind, dass du uns führst und leitest, Heiliger Geist, dass du uns durchträgst durch jegliche Zeit, dass alles das, was von dir kommt, jetzt in diesen Raum sozusagen sich nicht manifestiert, sondern wie ein Echo, was von dir kommt, dass dieses Echo aus uns herauskommt, sozusagen, wo du aus uns sprichst. In deinem mächtigen Namen. Amen.
Amen, Amen, Amen. Wenn du Diamant sagst, wie viele Facetten hast du gesagt?
Ja, es gibt verschiedene Schliffe da. Ich glaube, das Mindeste ist, glaube ich, 32, dann geht es bis 54, 56, aber es geht bis 100. Es gibt keine Grenzen eigentlich. Auch Gott setzt keine Grenzen an uns, sondern er schleift uns immer weiter und wir werden sogar in der Ewigkeit noch weiter geschliffen. Halleluja.
Dieser Prozess mögen die Leute nicht. Schleifen, niemand will geschliffen werden. Und da sagen sie, ich bin ein Rohdiamant. Ich bin so, wie ich bin. Es ist mein Charakter, es ist meine Natur. Aber Gott will nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Dass wir nicht mit dieser Einstellung kommen, ich bin so, wie ich bin. Und alle anderen müssen sich nach mir richten, sondern wir werden verwandelt in seinem Bild. Und wie wird ein Diamant geschliffen? In Druck, auch in Schleifen auch, und du kannst nicht geschliffen, wenn du nicht mit den anderen in einer Beziehung bist, wenn du vermeidest, dass du mit dem Leib Christi zusammen bist. Du kannst nicht geschliffen einfach auf der Straße oder einfach zu Hause allein, sondern Gott sagt, ein Stein schleift den anderen. Und nur in Beziehungen und nur durch Herausforderungen und nur wenn wir in bestimmten Situationen sind, werden wir geschliffen. Und viele vermeiden auch diesen Prozess und sie vermeiden Schmerz, sie vermeiden auch diese Schleifen. Aber wie wird das dann die reine Braut auch kommen? Kommt sie einfach so, diese reine Braut? Wir sehen auch bei Königin Vasti, und wir sehen auch bei Esther, wie viel Zeit der Vorbereitung haben sie gehabt. Und da steht, die Eunuchen haben sie vorbereitet. Wer sind die Eunuchen? Auch der Heilige Geist. Und so, wenn wir diesen Prozess von Schleifen auch vermeiden, werden wir auch nicht verwandelt, so wie Gott uns will. Halleluja. Und wir haben so oft gesehen, die Leute nehmen mit Freude Gebet, sie nehmen die Segnungen Gottes, sie nehmen auch die Worte, Jesus liebt dich, aber von Apostelgeschichte, wenn wir nach der Apostelgeschichte gehen, deswegen sagen auch, sagt die Religion, die Wunder haben aufgehört, wenn wir die Evangelien sehen, es ist voll mit Wunder, voll mit Zeichen, Apostelgeschichte immer noch und dann von Römerbrief bis zur Offenbarung, was gibt es nur? Heiligung, Ermahnung, korrigieren, schleifen. Und deswegen behaupten auch viele, die ganzen Wunder und Zeichen und die Heilungen sind schon mit den Aposteln, haben mit den Aposteln aufgehört, weil sie verstehen nicht, dass die Wunder und die Zeichen sind da in dem Moment. Natürlich, wenn du Jesus hast, du bist schon im Übernatürlichen. Aber Gott ist viel mehr interessiert an deinem Charakter, in dieser Verwandlung, in Christusähnlicher Charakter, als an Salbung, als Wunder und als Zeichen. Das soll ein normaler Leben sein von einem Christ, Zeichen und Wunder, dass sie dich auch begleiten. Aber die ganze Schrift schreibt, die ganze Schrift, die Bestrebung von Gott ist, dass wir wie Jesus werden. Und wie werden wir wie Jesus, wenn wir sagen, ich bin so, das ist mein Charakter, das ist meine Art, ich bin, nein, nein. Und alle anderen natürlich müssen sich nach mir richten, nein. Und so nehmen die Leute auch gerne Gebet, aber Korrektur, ihr habt keine Liebe, ihr seid nicht im Herz Jesu, aber wenn wir sehen, das Herz Jesu, und ich denke, alle diese, die das behaupten, lesen sie überhaupt die Bibel? Weil ich habe heute Jakobus gelesen, ich habe nicht gehört, jetzt Jesus liebt mich. Es ist nur eine Ermahnung nach dem anderen. Und ich habe mir gedacht, ich will jetzt lesen, endlich, dass er mich liebt, so wie ich bin, und dass er mich so lässt, wie ich bin, und dass er sich nach mir eigentlich richtet. Warum muss ich mich dort ändern? Warum muss ich transformiert werden und verwandelt werden? Ich bin ja mein eigener Herr.
Ja, ich habe den Satz bekommen, du musst dich dem stellen, der dich schleift.
Amen, amen.
Du musst dich dem stellen, wenn du dem nicht stellst, kannst du nicht geschliffen
werden. Und Gott sagt, werdet ihr das aushalten, steht in Malachi. Mhm. Werdet ihr das aushalten, wenn er uns mit Feuer auch schmiedet.
Ja, bis zu einem gewissen Grad halte ich es aus und dann genau. Werfe ich das Handtuch.
Genau. Und ich habe jetzt predige ich jetzt in so Römergemeinden und dort haben sie ganz andere Herausforderungen. Ehebruch, auch sie heiraten nicht oder sie leben so ohne Ehe, wegen sozialer Leistungen. Und da habe ich eigentlich sehr, sehr scharf auch gepredigt, auch fast 3 Stunden, über was bedeutet überhaupt Sex vor der Ehe, warum will Gott, warum gibt es nicht im Gotteswort, ja, wir leben einfach so, wir haben eine Gemeinschaft. Warum ist wichtig, auch wenn die viele haben schon 4, 5 Kinder und trotzdem möchten es nicht heiraten, weil sie irgendwelche soziale Leistungen nicht verlieren. Die anderen finden ganz okay, wenn, ja, ich bin nicht glücklich und da gehe ich fremd. Und das ist wirklich wie eine Epidemie unter die Römer Pastoren, dass sie mit jungen Mädchen gehen. Er macht Seelsorge, natürlich allein, ohne seine Frau, weil sie hat ja selber Arbeit. Und er tröstet diese jungen Mädchen. Und das siehst du wie eine Epidemie, eine Ehe nach dem anderen auch geht zugrunde. Und diese 60, 70-jährige Männer heiraten dann so 15, 16, 17-jährige Frauen und dann predigen sie weiter. Dann, das geht dann weiter. Und während ich gepredigt hat, Manfred versteht eigentlich überhaupt kein Wort. Ja, er hat mich nur bewacht. ein paar Sätze, ja, aber er hat mich nur bewacht und die meisten, die dort mich zuhören, sind eigentlich Männer. Und ich habe auch sehr, sehr scharf gesprochen. Er hat auch nie gewusst überhaupt, worüber spreche. Das ist jetzt nicht ein Thema, was ich in unsere anderen Gemeinden spreche, zum Beispiel in unsere anderen bulgarischen Gemeinden. Es ist wirklich spezifisch jetzt für diese Gemeinden. Und während ich gesprochen habe, hat er ein sehr starkes Wort bekommen, was einfach Bestätigung war, es ist nie zu scharf. Im Gegenteil, wir sind viel zu noch viel zu lasch, viel zu, wegen Gott sagt, weder Feuer noch nichts bist du, sagt, ich werde dich ausspeien. Ich denke auf, wow, bin ich, boah, dann, ich bin jetzt so scharf. Und das, was er bekommen hat, nein, immer noch machen wir viel zu viel Kompromisse, immer noch aus Menschenfurcht und Menschengefälligkeit lassen wir die Leute einfach in diese Gedanken, ja, du kannst alles machen, egal wie du das machst, Gott liebt dich. Aber wir sind in diese Zeiten, wo wir sind, es hat sich so viel verändert, diese Gnade, was wir immer Gnade sprechen, wir sehen schon, wie schnell auch Gott viele Sachen richtet. Wir sehen auch diese Vorbereitung der Braut und wir sehen, das Gericht Gottes hat wirklich im Haus Gottes angefangen und die Christen möchten diese Botschaften nicht hören. Sie möchten weiter, viele möchten weiter in diese Sünde, weiter in diese Kompromisse, weiter mit einem Fuß mit in die Welt und in einem Fuß mit Gott gehen. Und sie glauben, sie entschuldigen das, aber ich bin nicht glücklich. Aber ich liebe ihn. Und das ist alles Seele, das ist nicht der Geist Gottes, es ist nicht sein Wort. Ich weiß nicht, ob wir verschiedene Bibel lernen und was die meisten hören, aber du siehst, wie sie selber probieren, ihr Fleisch probiert, eine Entschuldigung zu finden, wo eigentlich keine Entschuldigung ist. Und so kannst du vielleicht dein Bild auch erzählen, was du bekommen hast. Und du hast auch gleich ein Wort bekommen und das war so interessant, weil ich habe auch die ähnliche Stelle auch vorher gehabt.
Ja, das, wie gesagt, das war während des, das war jetzt kein Gottesdienst, das war eigentlich,
das war Gottesdienst,
Gottesdienst?
Ja.
Okay, war Gottesdienst.
Mhm. Wie Schule, ja. Schulgottesdienst. Schulgottesdienst, ja, Lehrgottesdienst.
Auf alle Fälle, wie die Milena gesprochen hat, habe ich mittendrin ein Bild bekommen. Mhm. Ich konnte in den Himmel reinsehen, wie die Engel sich bewegt haben, wie sie herumgeschwirrt sind, wie in einem Ameisenhaufen war das. Und diese Engel befestigten an, das waren richtige Rahmen, so groß wie eine Tür, ein Rahmen, wie ein Filter, wie ein Gitter. Und das ließen sie vom Himmel runter. Jeder von uns hat so einen Filter sozusagen bekommen. Wie wenn du jetzt, habe ich gesagt, wie ein Frierengitter so auf die Art, so ähnlich. Und manche Gitter waren feiner gesponnen, manche waren gröber. Und das waren eigentlich, daher haben wir eigentlich gesagt, das sind keine Filter, die so bekommen wie Filter. Aber es sind eigentlich Trennwände gewesen. Und wir brauchen Trennwände zwischen der Welt und zwischen Himmel sozusagen. Wir brauchen Trennwände vor unseren Ohren, also Filter eigentlich. Ich habe es als Filter gesehen, auf alle Fälle, wenn der Herr sagt, es sind Trennwände, dann sind es Trennwände. Aber es ist immer etwas durchgegangen durch diese Wände.
Insektenschutzgitter, schreibt die Gabriele,
ja, ungefähr. Insektenschutzgitter haben wir. Mhm. Auf alle Fälle, umso feiner dieses Gitter war, desto weniger kam von der Welt durch dieses Gitter durch. Ist ja logisch. Ne? Mhm. Umso größer diese Dinge waren, umso mehr ist von der Welt gekommen. Mhm. Auf alle Fälle, jeder bekam diese Wand, die er eigentlich brauchte, vor seine Ohren und vor seinen Augen. Mhm. Und weil mir das ein bisschen komisch vorgekommen ist, diese Trennwände, das war vor Freitag war das, ne?
Ja.
Aber jetzt hat der Herr auch schon zu mir gesprochen, und da gibt es auch, wir müssen sich von vielen Sachen trennen. Und wenn wir gesprochen haben von Veränderung, der Herr kann es nur verändern, wenn wir sich von gewissen Sachen auch trennen. So wie wir heute schon gesprochen, was du von dem trennst, kannst du nicht, kommt was Neues.
Ja.
Wir haben sich auch getrennt, wie wir Jesus Christus in unseren Herzen aufgenommen haben, angenommen haben, haben wir uns von gewissen Dingen getrennt.
Mhm.
Oder zumindest sollten wir uns von gewissen Dingen trennen. Manchen ist gelungen, einen mehr, einen weniger. Mhm. Manchen vielleicht vollkommen. Aber und dann ist mir diese Stelle gekommen, Titus 2, 11 bis 15. Bei mir steht die Überschrift, im Alltag für Gott leben. Also Titus 2, 11 bis 15. Denn Gottes Barmherzigkeit ist sichtbar geworden, mit der alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen.
Mhm.
Und das ist diese Trennwand. Wir müssen uns von all dem trennen, was uns abhält, in dieses Licht hineinzukommen. Von der Welt kommt eigentlich nur Finsternis, kommen nur negative Dinge. Ich will gar nicht von den Nachrichten sprechen, sind nur negative Dinge, schlechte Nachrichten. Egal. Wünschen trennen, dafür besonnen und rechtschaffen leben, wie es Gott gefällt. Denn wir warten darauf, dass sich unsere Hoffnung bald erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, bereit, vom ganzen Herzen Gutes zu tun. Und das ist jetzt 15, das ist das, was durch diese Strenge, was da steht. Das sollst du lehren. Ermahne und weise mit ganzer Autorität zurecht.
Ja.
Niemand darf auf dich herabsehen, Herr. Und das daher ganz, ganz streng. Es gibt nur schwarz oder weiß oder heiß oder kalt. Und darum sagte, wir müssen uns von all dem trennen. Darum, das ist cool eigentlich, dass er auch für uns sorgt, dass wirklich diese Trennwände herunterkommen, dass sie im Geiste aufgestellte Trennwände, dass vieles, was wir glauben, sehen zu müssen, also was gar nicht sehen. Sobald ich irgendwas sehe, was mir schaden könnte, ist schon diese Trennwand da, ist dieser Filter da. Oder auch hören, ne, dass wir wirklich, dass vor uns gewisse Dinge, dass vor den Gedanken, die uns schon, oder wo der Feind so Dinge, es kommen oft so Gedanken, aber dass der Herr schneller ist, dass die Engel schneller sind, dass schneller diese Trennwand da ist, um uns eigentlich zu beschützen von irgendwelchen Angriffen des Feindes, die uns nahe schaden.
Ja, das ist das Wort Beschützen.
Ja, darüber beschützen. Ja. Dann noch Römer 13, 12. In Römer 13, 12 habe ich heute herausgefunden, bald ist die Nacht vorüber und der Tag bricht an. Also wieder, Finsternis, Licht. Es wird Licht, es wird hell. Deshalb wollen wir uns von den finsteren Taten der Nacht trennen und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Also wieder, wir müssen uns trennen von dem. Und dann unter der Nacht ist die Finsternis gemeint. Eben all das, was jetzt da, was wir schon als privilegierte Königskinder dann, wenn wir das annehmen, dass wirklich diese Trennwände vorhanden sind. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, es geht ja um das, mit den Waffen des Lichts rüsten. Was sind die Waffen des Lichts? Die Waffen des Lichts stehen in Epheser 6. In Epheser 6 stehen die Waffen des Lichts. Das haben wir schon von 13 bis 18. Epheser 13 bis 6, 13 bis 18. Da steht, darum, wir wissen ja, den Helm des Heils und der Gewissenheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Gürtel der Wahrheit, den Schild des Glaubens, die Stiefel des Evangeliums, das Schwert des Geistes und das Gebet. Da steht es noch kompakter. Sollen wir das lesen? Oder nicht? Der Herr sagt, wir lesen es. Viele wissen es, haben schon gehört, aber Es ist wichtig, dass wir das wieder in uns wirken lassen. Wir wissen, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ein unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt die Waffen Gottes. Und das sind die Waffen des Lichts. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch auf den Weg und verkündet überall die rettende Botschaft, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Halleluja. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch beschützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Und das siebte, was ich immer sage, hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Amen.
Amen, Amen.
Hallo. Bleibt wach und bereit.
Wach und bereit, genau. Und, also, und das wichtigste Wort, was du betont hast, das ist Schützen. Wir glauben immer, wenn wir hören über diese Heiligung und Reinigung, und wir glauben immer, dass Gott etwas uns vorhin hält, aber wir verstehen nicht, ist eigentlich Schutz. Wenn wir die 10 Gebote so lesen, wie von einer Braut zu einem Bräutigam, da werden wir sehen, ist eigentlich ein Liebesbrief. Du sagst zu deinem Bräutigam, ich verspreche dir, ich werde nie einen anderen Ehemann haben neben dir. Ich verspreche dir, ich habe keine andere Götze neben dir. Ich verspreche dir, weil ich dich liebe, ich werde nicht lügen, ich werde nicht morden, ich werde nicht andere begehren. Und das ist wirklich ein Liebesbrief. Es ist ein Schutz, genauso wie in einer Ehe. Es ist ein Bund, es ist ein Versprechen. Und jeder einzelne Gebot, die Gott uns gegeben hat, ist für Schutz. Und ich habe... weil gibt es sehr, sehr viele Bibelstellen, die auch über Unzucht sind und so. Und ich habe gesagt, ja, ich will wirklich, dass du mir, ich kenne sehr viele Bibelstellen, aber ich will eine Bibelstelle, wo ich wirklich weiß, du duldest das nicht, du heißt es nicht gut, dass die einfach so leben ohne Ehe. Weil sie sagen, okay, ich mache keinen Ehebruch, ist die Stadt erlaubt das. Die Stadt sagt, ihr habt eine eigentragende Gemeinschaft, ihr habt 3, 4 Kinder. Und ich sage, Herr, egal was Sie in der Bibel lesen, Sie glauben immer, das ist, wenn du viele Frauen hast, das ist, wenn du nicht zusammenlebst. Sag mir, wie du das meinst. Und dann hat er mir Johannes gegeben, Johannes 4, sein Treffen mit der samaritischen Frau. Wie siehst du das, habe ich ihn wirklich gefragt. Es gibt ja so viele Stellen, aber ich möchte wirklich, dass du urteilst, dass ich etwas sage, was wirklich diese Leute trifft. Dass sie nicht, weil wenn Gott etwas sagt, da diskutiert keiner. Wenn wir probieren menschlich auch als Pastoren oder als Leiter die Leute zu überzeugen, die werden trotzdem ja immer Entschuldigungen finden. Aber wenn Gott dir etwas offenbart, wenn wirklich das direkt von seinem Thron kommt, dann habe ich oft gesehen, das trifft die Leute und sie haben keine Argumente mehr. Und dann sagt mir Johannes 4, die samaritische Frau, wie sieht er die Sache? Er sagt, geh, rufe deinen Mann, Johannes 4, 16, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagt Jesus zu ihr. Komm mit deinem Mann, komm zu mir. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Und Jesus sagt, das stimmt, das stimmt. Du hast keinen Mann. Und im Original hat er mir gezeigt, steht, du warst mit 5 Männern. Und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Für Gott, wenn du zusammenlebst, aber er ist nicht, du bist nicht verheiratet, er ist nicht dein Mann. Gott sagt, du hast keinen Mann. Du hast das richtig gesagt. Sag ja, ich sehe, du bist ein Prophet. Es steht, er heißt das nicht gut. Gott sagt nicht, ja, ich verstehe dich. Die waren keine guten Männer. Der eine vielleicht hat getrunken, die andere vielleicht warst du unglücklich. Mit dem anderen vielleicht war er nicht für dich oder die eure Charaktere haben nicht gepasst. Nein, er hat gesagt, du hast keinen Mann. Wenn du mit jemandem zusammenlebst und Sex hast, bedeutet nicht, dass du einen Mann hast. Für in Gottes Auge ist, du hast keinen Mann. Und wirklich, als er mir das aufgezeigt hat, wie er dazu steht, das ist ganz anders, wenn du sagst, wow, du darfst keinen Sex vor dir und das und das und das. Und das ist dieser Blick, was du von seiner Perspektive bekommst, es trifft dich immer so stark und du verstehst, es ist so viel Liebe in seine Gebäude, es ist so viel Schutz. So hat er mir vor Jahren, hat er mir, mein Verhältnis zu Gott ist zwischen ein Lehrer und ein Schüler. Alle, die mein Zeugnis kennen, sie wissen, ich bin nicht durch Menschen evangelisiert, sondern Gott hat mich persönlich evangelisiert. Und ab dem Zeitpunkt hat er mich immer gelehrt. Und er lehrt mich, wenn er stellt mir Fragen, ich kenne diese Fragen nicht, dann antwortet er mir, zeigt mir, wo ist das. Und das ist wirklich ein zwischen einem Schüler und einem Lehrer. Und der hat mich vor Jahren gefragt, seit wann tut eine Frau ihrem Mann etwas Gutes? Und dann steht mir auch oft Fangfragen. Sag, ist das nach dem Heiraten? Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Sag, schau, sag, was in meinem Wort steht. Sag, ihr ganzes Leben lang, seit ihr Geburt, Sprüche 31, tut ihrem Ehemann etwas Gutes. Das bedeutet, jeder Kuss mit einem fremden Mann, jeder Sex mit einem anderen, sie tut ihr zukünftigen Ehemann etwas Schlechtes. Das bedeutet, ihr ganzes Leben wird sie vorbereitet für diesen Ehemann. Genauso wie wir vorbereitet werden für unser Ehemann. Und nicht ab dem Zeitpunkt, wo du jetzt Jesus annimmst, sondern dein ganzes Leben lang, von deiner Geburt, mit jeder Gottheit, die du Hurerei gemacht hast, mit jeder Wahrsager, mit jeder Sünde, was du begangen hast, du hast ihm wehgetan. Du bist nicht für ihn vorbereitet ab dem Zeitpunkt von deiner Neugeburt, sondern er ist dein Schöpfer. Er sagt auch zu Israel, ich bin dein Ehemann, ich bin dein Schöpfer. Und das Gold und das Silber, was ich dir gegeben hast, hast du für die andere Gottheit und sagt, hast du das verbraucht, wie eine Hure. Und so ist das Gleiche auch, nur zwischen einem Mann und einer Frau gibt es einen Bund und nur zwischen Gott und die Frauen und seine Braut gibt es einen Bund. Und sobald ein Bund gebrochen ist, ein Ehebund gebrochen ist, ist automatisch der Bund mit Gott auch gebrochen, weil das ist eine Bundesbeziehung. Und es ist so viel Schutz, es ist so viel Liebe. Für alle, die kennen, wie die jüdischen Hochzeiten sind, warum haben sie oben eine Huppe, warum haben sie ein Deckel oben? Wisst ihr warum? Warum sagt Gott auch Jungfrauen? Warum sagt auch seine Braut ist eine Jungfrau? Warum? Weil er hat es so gemacht, auch als Schutz, dass der erste Mann, mit dem du schläfst, dass er die Genetik und die DNA und alles bekommt, dass deine Kinder diese Genetik bekommen. Es ist ein Schutz von Gott. Deswegen sagt er auch Jungfrau. Es ist kein Austausch von Samen, wenn ihr sagt, ihr werdet ein Fleisch werden. Das bedeutet, du nimmst alle seine Dämonen, du nimmst alle seine Flüche, du nimmst alle seine Geschichte. Es wird automatisch ein Fleisch, ein Geist, ein Körper, alles eins. Und Gott will uns schützen. Und viele sagen, Alte Testament. Aber Gott hat mir erklärt, warum. Was bedeutet Alte Testament? Was? Wie ein Kind hat er mir das erklärt. Hat gesagt, wenn jetzt dein Kind auf der Straße geht und weiß nicht zum Beispiel, dass Auto kommt, dass dort Gefahr ist. Wie schützt du ein Kind mit 3 Jahren, dass er nicht auf der Straße geht? Was sagst du? Mein liebes Kind, kann sein, dass ein Auto kommt, kann sein, dass du verletzt bist, kann sein, dass du Unfall bist. Und dann Bist du dort? Wird das Kind etwas verstehen?
Okay.
Was sagt er? Wenn du draußen gehst, das werde ich dich schlagen, da wird dir was passieren. Du kannst mit deinem Kind so eine Sprache sprechen, weil das Kind kennt keine Folgen, er weiß nicht. Und das Gleiche war, bevor sie Jesus gekannt haben, bevor sie überhaupt wissen über das Kreuz, was wir jetzt wissen, er musste zu ihnen sagen, wenn du das und das machst, ich strafe dich, ich bringe dich um das. Er spricht mit denen wie kleine Kinder. Im Neuen Testament, wir wissen schon, warum ist Ehebruch schlecht, warum ist Mord schlecht. Er spricht mit uns wie mit Söhnen, wie mit Erwachsenen. Er sagt nicht, ich werde dich schlagen, ich werde dich umbringen, sondern er sagt, es werden diese und diese Folgen sein. Im Alten Testament sagt, wenn du den Schabbat nicht haltest, wirst du tot. Ich könnte ihn nicht erklären, warum. Das sind kleine Kinder, so wie 2 und 3. Und zu uns sagt er, ja, du wirst nicht sterben, aber du wirst Folgen haben auf deine Gesundheit. Es wird auch geistlich, wirst du auch Folgen haben. Und so, jeder einzelne Gebot, jede einzelne Schrift, was er gesagt hat, es ist eigentlich ein Schutz, es ist nur aus Liebe, es ist pure Liebe, wie ein Vater zu seinem Kind sagt, mein Kind, hier sind die Grenzen. Wenn du hier bleibst, ich verspreche dir, ich passe auf dich auf, der Feind kann dich nicht antasten, du kannst nicht keine Schale nehmen, aber sobald du rausgehst, er wird auch dich vernichten, er wird dich attackieren, du kannst Schaden nehmen. Und so, wir glauben immer, er will uns die Freude nehmen. Er will uns, viele sagen ja, das ist Gesetz, das ist Altes Testament, aber überall in der Schrift steht auch, da steht er, das Gesetz ist nicht, das Gesetz ist erfüllt, aber das Gesetz ist nicht weg. Im Gegenteil, lesen wir jetzt Jakobus. Und schauen wir, was er sagt. Die Nähe Gottes suchen. 4, Jakobus 4. Was Verus sagt, die Kriege und Streitigkeiten unter euch, sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen. Es ist ein Kampf in uns. Ihr begehrt und habt nichts. Ich habe über Begehren gesprochen. Was bedeutet, warum ist auch, sag, was ist so schlecht, wenn ich etwas jetzt möchte, was die anderen haben, was ich, wenn ich etwas begehre? Und da habe ich darüber gepredigt. Sobald du etwas begehrst, der Feind wird dir das ganze Paket geben. Du wirst die Ehe von jemand, du weißt aber nicht die versteckten Sachen, was diese Leute haben. Du weißt nicht die Sünde, du weißt nicht die Krankheiten, du weißt nicht die Zukunft. Du weißt nicht, was diese Leute auch erwartet. Oder du begehrst etwas anderes, du begehrst eine Position von jemand anderem. Du vergleichst dich und der Feind hört das. Und der Feind sagt, du willst das, das hast du. Du willst diese Isme, das hast du. Und es wird auch viel, wie soll ich sagen, es wird viel, da wirst du viel Schaden haben. Du kannst nicht das wissen, was Gott weiß. Du kannst nicht das sehen, was er schon sieht. Und deswegen ist es ein Schutz, wie ein kleines Kind zu sagen, ich vertraue dir, Papa. Wenn du das gesagt hast, es ist nicht, weil du mir die Freude nehmen willst, es ist nicht, weil du einfach willst, ja, wir sind Christen, wir müssen das machen, was soll in der Welt, die können machen, was sie möchten, sie können saufen, sie können rauchen, sie können mit jedem schlafen, sie haben nur Spaß, wir sind Christen. Nein, du verstehst nicht, was für Schutz ist das, was für Liebe bedeutet das, was, wie viel erspart ja Gott so? Wie viel Schmerz erspart er so? Und dann sagt er weiter, schmiedet Pläne und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Und das sind nur der ganze Brief von Kobus, das war sein Halbbruder, der ganze Brief auch nicht nur von, ich habe ja gesagt, nach Apostelgeschichte, Jeder einzelne Brief, nur Heiligung, Ermahnung, Korrektur. Warum? Damit diese reine Braut auch kommt, damit alle diese, die ganze Perversion, alles, was der Feind auf uns gegeben hat, die ganze Verschmutzung auf uns weggeht. Und auch diese Schleifen, was auch du gesagt hast.
Die Filter brauchen wir.
Genau, also Geduld im Leiden. Er sagt,
wie so ein
Geduld, Filter, Warnung.
Der Filter sammelt den ganzen Dreck und Schmutz. Und
eine Warnung, nicht über die andere zu richten. Ja. Eine Warnung von übergroßer Selbstsicherheit. Eine Warnung, dass wir geduldig im Leiden sind. Und so weiter. Es ist nur Transformation und nur Heiligung. Aber nicht durch diese bloße, du musst das Gesetz halten, sondern Gott will, dass wir in Liebe, niemand, zum Beispiel, wenn du deinen Ehemann liebst, niemand kommt und sagt dir, du musst ihn lieben, du musst mit ihm essen gehen, du musst mit ihm jetzt schlafen, du musst mit ihm das und das machen, sondern du weißt, es ist für dich, es ist eine Freude, es ist ein Fest, dass du mit ihm das machst. Und das Gleiche, natürlich, und das Gleiche ist auch, wenn wir Gott lieben. Natürlich, wir lieben uns, weil Jesus in der Mitte ist. Niemand kann lieben mit einer, ja, niemand kann lieben mit so eine, mit dieser Liebe, was Gott meint, wenn wir nicht Jesus haben. Es wird immer eine fleischliche Liebe sein, es wird immer eine unvollkommene Liebe sein, weil jeder von uns hat einen Charakter, aber die Ehe ist, ich sage immer, wie ein Labor, die Ehe ist eine Vorbereitung für die Hochzeit des Lammes. Die Ehe ist eine Vorbereitung, was wir im Himmel auch mit Gott erleben werden. Und Gott bereitet uns, in die Ehe kannst du so sein, wie du bist. Du kannst dich zeigen, so wie du bist, genauso wie wir vor Gott. Er kennt uns. Und trotzdem, der Partner liebt dich und trotzdem, er nimmt dich so, wie du bist. Und trotzdem, ihr könnt weiter wachsen. Die Liebe ist ein Bild für Jesus mit seiner Gemeinde. Halleluja. Und so, diese Schleifen, diese Reinigung, viele möchten wirklich diesen Prozess vermeiden, aber es ist etwas, was uns gut tut. Es ist, du kannst nicht, wenn du nicht in einer Gemeinschaft bist, wenn du nicht in verschiedenen Situationen bist, du weißt nicht, ob du richtig handelst, du weißt nicht, ob du richtig sprichst. Du glaubst, jeder ist so überzeugt von seiner Gerechtigkeit, aber es gibt es eine Gerechtigkeit. Jeder ist überzeugt von seiner Wahrheit, aber es gibt es nur eine Wahrheit und das ist Jesus Christus. Und erst, wenn wir gläubig sind, alle diese Briefe sind nur an Gläubige geschrieben. Er erwartet nicht von der Welt, dass sie so reagieren. Er erwartet nicht von der Welt, dass sie heilig leben. Gott spricht, dass diese Briefe sind an uns gerichtet. Und es ist so, es sind auch Liebesbriefe. Nur ein Knecht vermeidet Schmerz. Nur ein Waisenkind hat Angst, dass die Eltern ihn schlagen. Ein Sohn freut sich, wenn der Vater ihn korrigiert und diszipliniert. Ein Sohn freut sich, wenn der Vater ihn ermahnt und sagt, das ist nicht gut, aber das wird ja zum Guten werden, wenn du das und das machst. Nur wenn wir in diese Sohnschaft, wenn wir verstehen, was bedeutet, ein Sohn zu sein, ein Erbe zu sein, das bedeutet, mein Vater will mir die Firma zeigen, vom Anfang bis zu die höchsten Etagen. Er wird mich lehren und in dem Prozess gehört auch Disziplin, gehört Ermahnung, gehört Korrektur, damit ich später auch seine Firma auch leiten kann. Es ist alles eine Vorbereitung. Gott bereitet uns als seine Armee, als seine Mitstreiter. Er bereitet uns für die Zeiten, die uns erwarten. Und wisst ihr, ich bin sicher, ihr werdet das auch zustimmen. Wir haben für so viele Leute gebetet und viele von euch, weil das sind hier Hauptsache Leute, die wirklich dienen, die Leute, die wirklich auch andere, für andere beten, Fürbitter und so weiter. Und jeder von euch wird bestätigen, wirklich die Dunkelheit wird immer stärker, die Zerstörung unter die Leute wird immer mehr. Und das Traurige ist, wir sehen immer mehr Christen, die seit 20, 30, 40 Jahren Christen sind und so eine Zerstörung in ihr Leben haben. Und sobald wir probieren, die kommen, sie möchten Gebet, sie möchten Hilfe, und du weißt nicht, von wo du beginnst, weil da gibt es keinen Bereich, wo nicht zerstört ist. Und sobald du beginnst und sagst, da musst du Buße tun, da gibt es hier Flüche, da gibt es Generationenflüche. Das sprichst du Chinesisch. Die haben das nie gehört. Wir sind in einem neuen Bund, das ist Alte Testament. Und sag, warum hast du so ein Leben, was du hast? Warum hast du so ein Leben, was du hast? Sie haben menschliche Weisheiten gehört. Sie haben das nie mit der Bibel überprüft. Sie haben nur die Zuckerseite. Ich sage immer, der Leib Christi hat wirklich Diabetes, weil sie haben jahrelang nur die Botschaften gehört. Egal, was du tust, Jesus liebt dich. Aber als wenn du jetzt so ein guter Vater machst, egal wie deine Kinder sich aufführen, wenn du liebst, lass sie bitte, lass ihn schießen, lass ihn mit dem Ferrari fahren, lass ihn nackt sein, lass ihn Drogen nehmen, du liebst ihn mehr. Lass ihn alles aus, richtig auskosten, damit das Kind glücklich ist. Und so, da sehe ich, die Zeit wird immer knapp und ich denke mir, wie werden sie das einholen? Aber Gott sagt, diese, die wirklich demütig sind, die wirklich sagen nicht, ich weiß alles, ich kann alles und meine Kirche sagt so, sag, ist egal, was deine Kirche sagt, frag, was Gott meint. Und erst jetzt verstehe ich dieses Gleichnis von den Jungfrauen. Warum können sie nicht nachholen? Du kannst, weil Gott sagt, das war auch eine Frage, die vor Jahren mir gestellt. Ich weiß sogar, in welches Jahr, 2018, hat er mir gefragt, Milena, wo ist das Öl in die, und ich habe gesagt, sofort in die Lampen. Aha, Liz sagt noch einmal, ist das wirklich in die Lampen? Weil da steht, und sie haben das Öl in sich zusammen mit den Lampen. Das bedeutet, von außen die Lampe kann ich halten, das Öl. Ich kann von jemand anderem nehmen, ich kann von Predigen, ich habe von YouTube, ich kann von Büchern das Öl nehmen. Aber die Zeit, was du mit dem Heiligen Geist verbringst, diese dauernd Gott suchen, Gott fragen, Intimität, Liebesbeziehung, niemand kann das für dich erledigen. Niemand kann das kommen und statt dir das machen. Und das ist dieses Öl, was steht. Alle waren Jungfrauen, alle waren Gemeinden, alle waren Christen, alle waren Wiedergeborene, alle waren in weiße Gewänder. Es steht Jungfrauen, 10. Aber die Klugen und die Törichten. Und die alle haben Lampen gehabt. Aber manche haben nur die Lampen mit Öl von außen. Das könnten sie vielleicht von jemand anderem holen. Aber das Öl von ihnen kannst du ohne den Heiligen Geist, du kannst das nicht auffüllen. Und es ist keine Zeit, dann steht zurück zum Händler. Aber es ist eine Zeit, wie werden sie schaffen, dann wieder das einzuholen, diese zurück zum Händler, von ihm das zu nehmen. Und wir sind in einer Zeit, wo wir sehen, das Gericht ist sehr schnell. Was Gott geduldet hat, duldet er nicht mehr. Es sind wirklich ganz andere Zeiten. Und die Dunkelheit nimmt zu. Natürlich auch seine Braut steht noch leuchtender. Es ist noch größer Unterschied. Das, was Manfred erzählt hat, dieses Bild, diese Absonderung, diese totale, du bist geweiht, du bist abgesondert, du bist abgeschottet. Du bist in der Welt und du bist wirklich nicht in der Welt. Es freut dich nicht, das, was denen freut. Du machst diese Sache nicht. Es erfüllt dich nicht. Du verstehst nicht einmal, wie können die das machen. Oder das ist für dich, als bist du wirklich fehlen Platz. Und trotzdem will Gott, dass wir hier sind, weil wir bringen Licht, wir bringen auch die Hoffnung, wir bringen auch die Lösung. Und das ist Jesus.
Die Welt ist immer auf Schadensbegrenzung bemüht. Aber Gott sagt, ich bewahre dich vor dem Schaden.
Amen.
Müssen wir dann das immer kleinreden, so, naja, ein bisschen ist halt noch, man tut da nichts, da macht er nichts draus, und das reden, dann das immer so kleinreden. Aber Gott, geh gleich zu Gott und zum Heiligen Geist und sagt, ich bewahre dich vor dem Schaden.
Vom Schaden überhaupt und nicht überhaupt, auf Schaden
begrenzt. Nicht auf Schaden begrenzt. Ich brauche keine Schadensbegrenzung. Immer noch im Schaden.
Amen.
Und im Schatten.
Amen. Halleluja. Und deswegen, ja, deswegen ist so wichtig, diese Hingabe, Intimität, sein Angesicht suchen, an ihm Fragen stellen. Es gibt es keinen Mittler zwischen dir und Gott. Die anderen können dir, so wie wir oder jemand anderer, ist egal, wo du hörst, egal, was du liest, es ist nicht egal, prüfe das auch, aber ich meine, das wird ein Öl in deine äußere Lampe geben. Aber dieses Öl von innen, das kann niemand für dich das erledigen.
Ja, das ist das Öl in der sichtbaren Welt.
Ja.
Und das andere ist das Öl in der
Unsichtbar. Genau. Das ist deine Beziehung, deine intime Beziehung mit deinem Ehemann. Du kannst nicht über ihm etwas wissen. Du musst Zeit mit ihm verbringen. Du kannst nicht von den anderen hören, wie wunderschön dein Ehemann ist. Du musst mit ihm sprechen. Du musst Zeit mit ihm verbringen. Du musst wirklich intim mit ihm sein, damit du wirklich ihm kennst, so wie er ist. Sonst willst du nur von hören, so wie die samaritische Frau gesagt hat, und die haben gesagt, ja, wir haben es von dir gehört, aber jetzt haben wir ihn gesehen. Und so, auch wenn wir die Leute auch zu Jesus bringen und das ihm annehmen, wir sollen nie dieser Mittler sein. Ja, wir können helfen, wir können zeigen, was sie lesen, aber immer unterstützen ihre persönliche Beziehung zu Gott, dass sie in diese intime, persönliche Beziehung kommen, nicht einfach, ich höre jetzt einen Gottesdienst und dann komme ich nach Hause und der Pastor hat so gesagt und der andere hat so gesagt, sondern richtig mit ihm täglich zu kommunizieren. Es steht in der Bibel auch, täglich haben sie das Abendbrot zu Hause genommen. Täglich haben sie Gemeinschaft gehabt. Täglich haben sie auch kommuniziert. Und einmal in der Woche haben sie sich in die Synagoge getroffen. Aber warum? Wir kommen nur hier, um die Zeugnisse zu erzählen, unsere Waffen zu schmieden, auch zu sehen, sind wir jetzt
am richtigen Kurs.
Und dann gehst du wieder von Montag bis Samstag, bist du, der täglich mit Gott auch geht. Halleluja. Halleluja. Das wollte ich auch unbedingt vor dem, wie spät haben wir? Wollte ich unbedingt, super. Ich wollte unbedingt, genau, wir sind sehr gut mit der Zeit. Vorabendmahl wollte ich etwas, was mich auch so getroffen hat, als habe ich das zum ersten Mal jetzt gehört. Wirklich oft lesen wir die Bibel, aber sobald wir noch wachsen im Glauben, erkennen wir immer Neues, etwas Neues. Wie soll ich sagen, das ist wirklich ein lebendiges Buch, weil die bewegt sich, glaube ich, so wie wir wachsen und die Bibel irgendwie bewegt sich. Und zuerst glaubst du, du bist in die Volksschule und irgendwie du nimmst so viel auf wie ein Volksschüler. Da bist du schon in der Uni und auf einmal, wow, du verstehst schon auch die oberste Mathematik und die kompliziertesten Sachen. Halleluja. Und das ist so wunderbar, wie der Heilige Geist wirkt. Wir können uns schon für Abendmahl bereiten. Ich möchte nur etwas vorlesen, was mich auch sehr überwältigt hat jetzt. So, 1. Korinther 11. Die Ordnung beim Abendmahl. 1. Korinther 11, Vers 17. Paulus spricht jetzt, wie sie eine Ordnung halten und was müssen sie machen? Die haben täglich zusammen gegessen, sie haben, und jeder hat von zu Hause etwas genommen. Anscheinend haben die Reichen dann mehr genommen. Dann hat er gesagt, könnt ihr nicht zu Hause essen, jetzt, und das hier nur Abendbrot nimmt und nur Kommunion zusammen macht. Aber was mich jetzt getroffen hat, war, was er sagt. Er sagt vorher, doch euch gibt es offenbar gar nicht um dem Abendmahl, wenn ihr zusammenkommt. Einige von euch machen das und das und das. Er sagt, er mahnt, und wenn ich das jetzt in unserer Gemeinde sage, sofort gibt es Beleidigte, sofort ich komme nicht mehr, ich verlasse die Gruppe, ich verlasse den Gottesdienst. Ich sage immer, Leute, der Reich Gottes ist keine Demokratie. Reich Gottes ist ein Reich. In einem Reich gibt es eine Ordnung. Und du kannst nicht von deinen Leitern nur das Gute nehmen, und wenn sie dich ermahnen, na dann, ihr habt keine Liebe, bye-bye. Na gut.
Kaltherzig.
Ja, seid kaltherzig, ihr habt keine Liebe. Lies das ganze Neue Testament. Und sag mir, tut alle Ermahnungen und jede Korrektur in Rot bitte streichen. Und dann kommt und dann diskutieren wir, ob Paulus Liebe gehabt hat, Jakobus Liebe gehabt hat und so weiter. Und da schauen wir, dass wir wirklich diskutieren auf die Basis von der Schrift. Und schaut, was er sagt. Er war nicht bei den Aposteln. Er war nicht dabei beim Abendmahl. Er war nicht, er ist Apostel Christi, eigentlich nur dieser Name, es gibt es Apostel Christi, die nur bei Jesus waren, und es gibt es Apostel der Kirche. Alle Apostel, die nachher kommen, sind Apostel der Kirche, aber diese Titel Apostel Christi tragen nur diese, die wirklich die 3 Jahre mit Jesus waren. Alle anderen Apostel sind Apostel der Kirche. Okay, und was sagt er? Das Folgende, das ist 1. Korinther 11, 23. Das Folgende hat der Herr selbst mir gesagt. Und ich gebe es euch weiter, wie ich es empfangen habe. Das bedeutet, es war so wichtig für Gott, weil Paulus war nicht dabei beim Abendmahl. Und es war so wichtig für Gott, dass auch Paulus hört, über Abendmahl, wie wichtig ist, dass er Abendmahl weitermacht. Er hat diese Offenbarung direkt von Gott bekommen, weil er nicht mit den anderen Aposteln bei diesem letzten Abendmahl war. Alle anderen Apostel hat Jesus gesagt, ihr werdet das machen, bis ich wiederkomme. Und zu Paulus persönlich hat er gesagt, nochmal lese ich, das Folgende hat der Herr mir selbst gesagt, und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. Persönliche Offenbarung. So wichtig für Gott, dass er zu Paulus sagt, Paulus, du warst nicht dabei, aber ich sage dir, das musst du machen und das musst du jetzt hören, was ich dir sage. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot. Er hat ihm die ganze Szene erzählt. Er sagt nicht, die Apostel haben mir das erzählt, ich habe Petrus getroffen, ich habe mit Jakobus gegessen und sie haben mir das erzählt. Er sagt, Gott persönlich hat ihm die ganze Szene erzählt und hat zu ihm gesagt, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus der Herr einen Leibbrot und nachdem er dann gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, euch ist er zu gedacht. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot isst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und dann, wenn wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot isst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, das ist sehr wichtig jetzt, da schauen wir unten, ist eine ein Stern, 29, was sagt er hier? Den Leib nur. Und das andere steht, entweder den Leib des Herrn oder den Leib, okay. Das ist so interessant, er sagt, es geht nur um den Leib. Wenn ihr nicht weißt, entehrt, dann esst und trinkt euch zum Gericht Gottes. Er sagt hier nicht das Blut, nur den Leib Christi. Alle wissen, warum ist das Blut Errettung, aber den Leib für Heilung, viele nehmen es auch zusammen und tun das nicht trennen. Aber es geht nicht um das, sondern er hat ihm persönlich die ganze Szene erzählt, als war er Paulus dabei und er hat ihm auch gesagt, für diese Elemente und auch, dass man würdig ist und dass man macht, bis er wiederkommt. Und deswegen sagt er, aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Und wenn wir zu den Leuten sagen, bitte nimm täglich Arbeit mal, aber in meiner Gemeinde sagen nur der Pastor darf das machen. Aber da hast du keine Bibel? Ist der Pastor dein Gott oder ist Gott dein Gott? Was steht hier? Sie haben täglich das Abendmahl genommen. Paulus schreibt ihnen einen Brief und sagt, ich habe gehört, ihr macht das nicht. Warum haben sie nicht gewartet auf den Apostel, dass er den Abendmahl macht? Sie haben sich in die Häuser getroffen und das gemacht. Na bitte, warum warten sie nicht auf den großen Paulus, dass er sie endlich sagt und endlich ihnen den Abendmahl gibt? Und deswegen, liest eure Bibel, habt Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, frag Gott für alles und er sagt, wenn dir Weisheit fehlt, er wird dir sagen. Und du musst sicher sein, er wird dich nicht täuschen, er wird dich nicht auf Irrwege und er wird dir auch nicht sagen, wie kannst du so dumm sein. Sondern es ist eine Ehre, ein Schüler von Jesus zu sein, es ist eine Ehre, sein Knecht zu sein, es ist eine Ehre, sein Diener zu sein. Es gibt es ein paar Stufen, später werden wir auch zu Söhne, aber er sagt, es gibt es ein paar Stufen. Du bist Schüler, du bist Nachfolger und so weiter, du bist Diener und dann bist du Sohn. Aber wenn du lernst, was alles dir der Vater sagt und der Heilige Geist, dann bist du ein Sohn. Du bist nicht automatisch, sondern du bist ein kleines Kind zuerst, wenn du zu ihm kommst. Und deswegen, was steht hier? Täglich, sagt er auch, nimm. Und er sagt, aus diesem Grund sind manche unter euch schwach. Es dürfen keine schwach und keine krank sein. Und einige sogar gestorben. Er ist entsetzt, dass einige sogar gestorben sind, weil sie nicht erkennen, warum ist das. Und dann sagt, würden wir uns jedoch selber prüfen, dann würden wir es nicht gerichtet werden. Er sagt, es ist kein Problem, auch wenn du glaubst, du bist unwürdig oder du hast was gemacht, dann prüfe dich, dann tue Buße, kehre um und Gott vergibt dir. Nein, ich nehme kein Abendmahl, ich fühle mich unwürdig. Aber er sagt, tu Buße, richte dich selber, sag, ja, ich habe mich verschuldet, ich habe das und das gemacht, Herr, bitte vergib mir. Wenn wir aber vom Herrn geprüft und gerichtet werden, werden wir bestraft. Oh, ich habe gedacht, Jesus liebt mich. Werden wir bestraft? Und das geschieht, damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. Was für Schutz wieder, was für Liebe. Gott sagt, ich bestrafe dich jetzt, weil später kommst du nicht zum Gericht, wenn ich die ganze Welt richte. Wieder seine Liebe, wieder Schutz und nicht, damit wir leiden oder damit er uns vernichtet, sondern ein Schutz. Besser jetzt, er straft mich, er korrigiert mich, er ermahnt mich, aber du kommst nicht in ein Gericht, wo die ganze Welt kommt, weil dann das ist dann, von dort gibt es dann keine Rettung mehr, wo die ganze Welt gerichtet wird. Sag, wow, ich freue mich, Herr, dass du mich ermahnt. Ich freue mich, wenn du mich korrigierst. Ich freue mich, wenn du mich disziplinierst. Damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. Danke, Herr, dass du mir sofort zeigst, wenn ich falsch bin. Danke, Herr, dass ich eine Möglichkeit habe, auch mich zu ändern. Halleluja. Und so nehmen wir jetzt Abendmahl. Ich wollte euch nur sagen, wie wichtig das für Gott ist. Und wenn das für Gott wichtig ist, da brauchst du nicht, aber mein Pastor erlaubt mir nicht, aber bei uns ist das nicht üblich. Es gibt es nicht uns und es gibt nicht die andere. Es gibt es nur ein Gottesreich, es gibt es nur eine Braut, es gibt es nur einen Gott, es gibt es nur einen Glaube. Das bedeutet nur ein Heiliger Geist. Das bedeutet, er wird nicht zu einer Kirche sagen so und zu anderen so. Deswegen geh zu dem Heiligen Geist und frag ihn, was er darüber meint, über Abendmahl. Und hör nicht, was der sagt oder wir sagen oder die andere. Prüfe alles, sagt Gott. Prüfe alles, das Gute behalte, das andere sagt, okay, vielleicht haben Sie keine Erkenntnis. Das bedeutet nicht, dass die anderen falsch sind. Vielleicht haben Sie kein Erkenntnis, vielleicht haben Sie keine Offenbarung. Ich habe auch jetzt am Freitag, hat eine Frau gesagt, für einen Dienst, den ich so schätze, einer von den größten Diensten für mich, einer von den besten Heilungsdiensten. Und sie war bei ihm beten für ihr Kind mit Autismus und er hat gesagt, für Autismus gibt es kein Heil. Und ich könnte jetzt nichts sagen. Ich war so entsetzt, aber ich habe gesagt, okay, er hat keine Offenbarung, er hat vielleicht nie für jemanden mit Autismus gebetet, er hat keinen Glaube. Er ist trotzdem einer für mich wirklich eine Autorität. Aber das bedeutet nicht, dass alles, was er sagt, richtig ist. Manche haben Offenbarung über das, die andere über das. Das ist auch der Unterschied, da werde ich auch darüber predigen. Du kannst 10 Universitäten besuchen, du kannst 10 verschiedene Schulen besuchen, predigen hören, aber du hast eine Familie und in dieser Familie musst du wissen, was deine Mutter und was dein Vater sagt. Es ist großer Unterschied zwischen einer geistlichen Familie und Schulen. Und nicht alle Schulen, manche gibt es Harvard, manche gibt es Oxford, manche gibt es
Cambridge.
Und nicht alle, ihr seht jetzt, dass auch die haben nicht das volle Wissen, manche lernen Darwinismus, andere lernen was anderes. Das bedeutet nicht, dass sie das volle Maß der Offenbarung haben, nur Gott hat das. Und manche haben Salbung für etwas, die andere für etwas anderes. Okay, der hat jetzt keine Offenbarung über Autismus. Das bedeutet nicht, was er sagt, ist Gesetz und es ist einfach so. Das bedeutet nicht, wenn wir sprechen, ist das Gesetz. Alles, was du hörst, geh zu Gott, prüfe. Wenn er das bestätigt, bestätigt. Wenn er das nicht bestätigt, okay, du nicht jetzt Steine gegen uns werfen, haben wir. Wir haben nicht das volle Offenbarung. Wir haben nicht die volle Weisheit. Es ist so, bis wir zu Jesus kommen, werden wir täglich lernen. Ich lerne täglich. Täglich zeigt mir Gott Sachen in der Bibel, die ich sage, boah, wie könnte ich es übersehen? Wie ist das möglich? Als habe ich das nie gelesen. Wir sind alle auf diesem Weg und so können wir nicht erwarten, dass jemand anderer für uns das auch die Weisheit spielt. Nur Jesus ist die Weisheit. Halleluja. Und so nehmen wir jetzt Abendmahl und sagen wir, Herr, wenn das für dich so wichtig war, wenn das für dich wirklich so wichtig war, dass du auch Paulus persönlich auch gelehrt hast, Herr, weil er nicht dabei war. Auch wir waren nicht dabei mit deinen Jüngern. Wir waren nicht bei dem letzten Abendmahl. Lehre uns, Herr, für alles, was du willst, auch dass wir wissen, Herr, wir waren nicht 3,5 Jahre mit dir, so wie deine Jünger. Aber wir sind deine Schüler, Herr. Wir sind deine Kinder, Herr. Wir sind deine Knechte. Wir sind deine Diener, Herr. Wir sind deine Nachfolger. Und wenn du etwas für richtig haltest, Herr, wenn etwas so wichtig ist für dich ist, Herr, aber wir haben nicht die Offenbarung, wir haben das nie gehört, wir haben das nie von unseren Pastoren gehört oder von unseren Kirchen, unseren Denominationen, bitte, Herr, offenbare uns das persönlich. Wir sind bereit zum Lernen, wir sind bereit, alles zu empfangen, weil Paulus sagt, ich habe es empfangen. Ein Kind, eine Schule empfängt, ein Stolz empfängt nicht, weil der weiß sowieso alles. Aber wir sind Schüler, Herr, wir sind im Lernen. Und so sagen wir, wir empfangen es von dir. Egal, was wir wissen oder nicht wissen, wir sagen, Herr, wir empfangen es. Freudig empfangen es, alles, was für dich wichtig ist, alles, was in deinem Herzen ist. Und so nehmen wir das Brot. Wir brechen auch so wie Jesus mit Dankbarkeit. Dankbar, weil er wurde an dieser Schandpfahl gemattet, er wurde dort mit diesen Peitschen auch verletzt, er wurde so verunstaltet, Herr. Und wir haben geglaubt, du hast ihn bestraft. Nein, wegen uns, wegen unserer Sünden. Und wir sagen, Herr, wir erkennen, was den Leib bedeutet. Es ist nicht das Gleiche wie sein Blut. Sein Leib wurde für uns gebrochen, für uns und unsere Krankheiten. Und wir möchten nicht in diese Kategorie kommen, Herr, wo steht, aus diesem Grund sind schwach. Wir brechen jeden Geist der Schwäche, jeden Geist des Todes und wir sagen, nein, unser tägliches Mahl ist dein Fleisch und unser tägliches Trank ist dein Blut, Herr. Und wir prüfen uns jetzt selber. Und wenn wir irgendwo im Unrecht waren, Herr, wir richten uns selber, wir möchten, Herr, Buße tun, wir sagen, vergib uns, Herr, vergib unser Stolz, vergib unsere Unzulänglichkeit, vergib alles, was wir getan haben, wo wir andere verletzt haben, wo wir unsere Zunge wie eine Geißel verwendet haben, vergib uns jede Ungerechtigkeit in unserem Herzen, vergib unsere lauwarme Einstellung, vergib unsere Enttäuschungen, vergib uns, Herr, dass weil wir schon so lange etwas nie gesehen haben, dass wir resigniert, dass wir nicht mehr heiß sind, dass wir lauwarm. Vergib uns, Herr, wir prüfen uns selber, wir richten uns selber. Und wir danken dir, Herr, dass dein Blut und dein Leib auch genug sind, dass wir auch Vergebung bekommen. Danke, Herr, wir brechen das Brot und wir sagen, wir sind geheilt, wir sind wirklich durch deine Striemen geheilt. Heilung fließt durch uns, Schwäche geht, Krankheiten gehen, Müdigkeit geht und Unzulänglichkeit, alles Dysfunktionen gehen. Alles, was unser Körper irgendwie nicht noch in Ordnung hat, wird jetzt in Ordnung gebracht. Und du sagst, Herr, wir sind, du hast zu Eva gesagt, was auch wichtig ist, sie ist das Fleisch und ein Fleisch und ein Knochen von Adam. Und du sagst auch zu uns, wir sind dein Fleisch, wir sind deine Knochen in Epheser 5,30. Genauso wie du perfekt bist, genauso wie dein Körper perfekt ist, sind wir absolut perfekt. Jeder einzelne Teil in unserem Körper ist so wie du. Wir sind ein Fleisch von deinem Fleisch, wir sind Knochen von deinen Knochen. Und so nehmen wir das Abendmahl. Amen.
Amen. Ja, danke, Heiliger Geist, dass du uns auf Empfang gestellt hast. Und so sagen wir danke, Jesus, dass wir jetzt dein kostbares Blut empfangen dürfen. Wir nehmen es in Dankbarkeit an. Dieses schwer erkaufte Blut, das dir alles gekostet hat. Aber du hast es bezahlt. Und du hast dieses Kreuz der Welt und das Kreuz jedes Einzelnen getragen. Bis nach Golgatha hinaus, auf diese Schädelstätte, wo du dann ans Kreuz gegangen bist. Und wir sagen danke, dass dieses Blut jetzt, dass auch jedes Organ dieses Blut empfängt, von der Haarwurzel bis in die Zehenspitzen, dass dieses Blut jetzt alles reinigt, überall dort, wo noch Unheil gestiftet ist sozusagen, wo noch Unreinheit herrscht, Schmutz, Mist, Müll, Dreck. Dieses Blut wäscht alles rein jetzt. Nicht nur rein, sondern es wäscht es raus. Und jedes Organ wird jetzt durch dieses Blut gereinigt. Überall dort, wo sich jetzt da irgendwelche Geschwüre angeheftet haben oder Krebs oder irgendetwas, was unserem Körper Schaden zufügen könnte. Das Blut des Lammes, dein Blut, schwemmt jetzt alles raus. Nichts bleibt jetzt in uns, was uns schaden könnte. Dein Blut reinigt uns und befreit uns von allem, dass wir diesen Weg, den du uns zeigst und den wir mit dir gehen, gereinigt gehen, ohne Last, befreit, dass wir wirklich erkennen, dass dieses Blut den Weg freigemacht hat für uns, dass wir diese Ewigkeit erlangen, sündenfrei. Halleluja. Danke, Jesus. Dein kostbares Blut vergossen für uns, unsere Liebsten, für unsere Familie, die erweiterte Familie, für die Gemeinde, für jeden Einzelnen. Danke, Jesus. Dein kostbares Blut vergossen für uns. Amen.
Amen, Amen. Amen. Halleluja. 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 Shalom, Shalom, ihr Lieben. Wir werden am Donnerstag uns mehr Zeit nehmen, dass wir, wenn ihr Zeugnisse habt oder Gebetsanliegen, es gibt jetzt oft verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Salbung. Wir denken, es ist jetzt wirklich, die Salbung war auf dem Wort und so ist das jetzt erledigt.
Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, ja, der Herr segne und der Herr behüte euch. Der Herr, er lasse sein Angesicht über euch leuchten. Der Herr erhebt sein Angesicht und er schenkt uns seinen Frieden. Wir gehen in eine neue Woche hinein.
Amen.
In einen neuen Tag, in etwas Neues. Das Alte ist Vergangenheit. Der Herr schenkt uns was Neues. Wir empfangen was Neues. Wir sagen Licht, dass jeder Licht, dass jeder im Licht geht diese Woche, beginnen schon am Montag. Nicht erst gestern. Besser gesagt schon von gestern als erst am Montag. Aber Herr, dein Licht leuchtet uns. Dein Frieden bewahrt uns. Halleluja. Der Ein- und Ausgang ist gesegnet. Nichts wird uns aufhalten. Wir werden gehen, ohne uns an irgendwelchen Steinen zu stoßen. Du sagst, wir sind Überwinder. Wir überwinden jedes Hindernis. Wir springen über Mauern. Wir brechen durch. Wir sind Überwinder. In deinem mächtigen Namen. Amen.
Entschuldige, ich habe ein Wort bekommen. Und wenn jemand irgendwas von den prophetischen Worten dieses Buch wegnimmt, wird Gott in ihm seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben werden. Hier steht nicht im Neuen Testament. Leute, liest das Neue und das Alte Testament. Gott sagt, jedes einzelne Wort ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Wenn Gott im Alten Testament gesagt hat, du darfst keine Leiche berühren, das bedeutet nicht, dass im Neuen Testament das er gut heißt. Wenn Gott gesagt hat, du darfst nicht Blut trinken oder essen, das bedeutet nicht, dass im Neuen Testament er das wegnimmt. Wenn Gott sagt, kein Ehebruch im Alten Testament, das bedeutet nicht, dass im Neuen Testament im Gegenteil, es ist noch höher. Das ist die Ende von der Bibel. Gabriele, das ist wie die Offenbarung endet. Das endet unsere Bibel so. Das ist das letzte Wort in der Bibel. Gott sagt, du darfst nichts wegnehmen und nicht dazu fügen. Nicht nur, was unsere Ohren kitzelt. Das bedeutet, Altes und Neues Testament, es gibt jetzt keine Trennung. Es ist erfüllt. Aber jedes Wort von Gott dient uns zum Guten. Jedes Wort ist wichtig. Im Gegenteil, das Neue Testament ist noch höher gestellt, weil im Alten Testament du darfst nicht Ehe brechen. Im Neuen Testament du darfst nur, wenn du denkst, hast du schon Ehebruch. Sag, du darfst nicht töten im Alten Testament. Im Neuen Testament nur, wenn du ein Dummkopf sagst und dein Bruder hast du ihn getötet, sagt Gott. Das bedeutet nicht nur, dass das Gesetz weg ist, sondern noch höhere Anforderungen. Und deswegen seid ausgewogen. Nimm nicht das von der Bibel, was dir gefällt, sondern liest alles. Es steht,
auch die Chronik. Die,
genau, mach auch nicht von einem Satz eine Theologie, sondern Gott sagt, im Psalm 119, das gesamte Wort ist Wahrheit. Das Wort Gottes in seiner Gesamtheit ist Wahrheit. Das Wort Gottes in seiner Fülle ist die Wahrheit. Es musst du immer den Geist dahinter sehen. Du musst dahinten seine Gedanken hören und nicht ein Wort nehmen, ein Satz und machst du schon eine Theologie, was dir passt. In Jesu mächtigen Namen. Das wollte Gott, dass er hört. Nichts wegnehmen und nicht weglassen. Amen. Amen. Shalom, Shalom. Halleluja.
Emmanuel.
Emmanuel.
Gott ist mit uns.
Es ist Freude.
Shalom.
Es ist Freude. Es ist ein Schutz und es ist eine Freude. Es ist unser Bräutigam. Halleluja. Halleluja.